unsere Christel Anfang April gestorben ist und Rudi bat mich, euch allen, die ihr ihm geschrieben habt und die ihr für ihn gebetet habt, ein ganz herzliches Dankeschön zu sagen und er bittet auch weiterhin um eure Gebete für ihn selbst. Er bat mich, euch das zu sagen. Und dann bin ich ganz froh, dass Gisela sich aufgemacht hat. Sie ist von Karlsruhe gekommen. Sei uns herzlich willkommen heute, ich schätze das sehr. Sie haben Studenten im Moment und sie hat sich freigenommen und hat Cathy mitgebracht. Und wir wünschen euch für eure Heimreise nachher, wenn ihr nach Hause fahrt, besonderen Gottes Schutz und Segen. Ja? Ja. Mein Thema, die moderne Frau unter Gottes Hausordnung. Und damit ich ein bisschen modern heute ausschaue, habe ich mir diesen Pullover umgeworfen. Ihr braucht bitte nicht Notizen machen. Ich habe ungefähr 20 Mal wieder Unterlagen, ungefähr für jede Gemeinde. Oder ihr seid so lieb und tut es euch untereinander teilen. Und dann kommt er dann schon zurecht. Ist gut, die haben das so eingestellt. Gut. Die moderne Frau unter Gottes Ausordnung. Als ich das Thema das erste Mal las, da dachte ich mir, ist da nicht ein Widerspruch in diesem Thema? Auf der einen Seite, da heißt es die moderne Frau, also etwas topaktuelles. Und auf der anderen Seite, da lese ich unter Gottes Hausordnung, also Unterordnung. Und das schmeckt doch eigentlich oberflächlich gesehen nach altmodisch, einengend, streng und absolut nicht mehr zeitgerecht. Wer von uns möchte nicht als unmodern verstaubt oder gar antiquiert hingestellt werden? Ich glaube, alles nur das nicht, sagt jeder von uns. Doch kann das wirklich sein, dass ich auf der einen Seite als modern gelte und mich zugleich unter Gottes Ordnungen stellen kann? Was für eine Frage. Die habe ausgerechnet ich bekommen. Modern. Ihr wisst, dass ich gerne Wortforschung ein bisschen betreibe und ich bringe das ja jedes Mal. Ich setze mich immer mit auseinander mit solchen Worten und da dachte ich mir, was sagt das Wort modern? Modern ist ein sehr bekanntes und ein gebräuchliches Wort und wir brauchen es am Tag xxmal, jeder von uns. Es hat seinen Ursprung im Lateinischen und ist abgeleitet von dem Wort modus. Und das heißt, der zur Zeit herrschende oder entsprechende Zeitgeschmack. Wusste ich auch nicht. Und das gilt nicht nur für die Kunst und die Kultur, sondern das gilt natürlich vor allem für die Kleidung. Und wir sagen nicht umsonst Mode. Und wie kein anderes Branche, und da liegt natürlich die Bekleidungsbranche, und wir sagen da eben die Modebranche, dem jeweiligen Zeitgeist. Und was gestern unmodern war, das ist heute wieder top aktuell, um dann doch wieder über kurz oder lang als ganz altmodisch abgetan zu werden. Und ich denke, die von uns hier sind und älter geworden sind, die können das bestätigen. Das haben wir alles schon mal gehabt. Ich bin selber schon so weit, dass ich sage, inzwischen schon zweimal erlebt. Wie ihr ja wisst, bin ich seit über 35 Jahren mit meinem lieben Mann eben in so einer Modebranche tätig. Was war da in dieser langen Zeit nicht alles schon modern und wurde dann doch nach ein oder zwei Saisons bereits als ganz altbacken abgetan? Ich will euch ein Beispiel geben und ihr werdet das alle bejahen. Denkt doch nur an die Jeans. Die Jeans, das ist eigentlich eine Arbeitshose gewesen. Sie war früher ganz robust und unverwüstlich für die amerikanischen Goldgräber geschneidert worden. Aber heute ist sie längst gesellschaftsfähig. Ja, du bist sogar top up to date damit. Bei eleganten Treffen, bei Tagungen, Konzerten, im Theater. Ja, man ist sogar bereit, viel, viel Geld zu bezahlen für eine sogenannte Designer-Jeans, wie ich sie verkaufe, zum Beispiel von Chisanda. Heute gehört einfach die Jeans zu einem modernen Menschen. Und ein moderner Mensch, der ist eben bereit, sich dem entsprechenden Modus, Klammer auf, Zeitgeschmack, Klammer zu, anzupassen. Und um als moderner Mensch in unserer Gesellschaft zu gelten, werden wir angehalten, immer mitzumachen. Und das auf allen Gebieten. Immer dem zur Zeit herrschenden Geschmack und Zeitgeist zu entsprechen. Und das betrifft nicht nur die Frage, wie ich meine Haare schneide, die sind also im Moment auch modern, oder mit den Strähnen da drinne, welche Armbanduhr im Moment in ist, oder welchen Prosecco ich vor meinem Mittagessen schlürfe. Nein, oder wie ich sogar mein Zuhause einrichte. Nein, es betrifft alle Lebensbereiche, meinen gesamten Lebensstil und auch unser soziales Verhalten. Doch auch hier, kaum ist etwas modern, da ist es schon wieder aus der Mode. Und gerade deswegen ist es für einen modernen Menschen sehr, sehr anstrengend, überall mitzuhalten. Und das ist es, was ihn unruhig macht. Unsicher in seiner Lebensführung, wenn er nicht eine Perspektive, das heißt, wenn er eine Ordnung hat, etwas, nach dem er sich ausrichten kann, etwas, das Bestand hat in sein, und Ordnung in sein Leben bringt, damit er nicht zum Spielball wird und von allen modernen Strömungen hin und her geworfen wird, eben weil er auf keinem festen Grund steht. Zahlreiche Autoritäten haben uns Frauen durch die vergangenen Jahrhunderte hindurch Formeln für unser weibliches Dasein angeboten, nämlich wie wir leben sollen, um glücklich zu sein. Und das natürlich auch in unserer heutigen Zeit. Aber wir wissen alle, die wir hier sind, dass aus keiner anderen Quelle als aus Gottes Wort das Geheimnis des Erfolgs unseres Glücks nur dort mit Sicherheit erfasst und ein positives Ergebnis für uns garantiert werden kann. Gott meint es gut mit uns Frauen. Werden wir doch nicht müde, uns persönlich mit seinen Ordnungen, die er uns in seiner Heiligen Schrift gegeben hat, auseinanderzusetzen, sie verstehen zu lernen, sie umzusetzen mit seiner Hilfe, um dann im Gehorsam zu ihm zu leben. Hat er uns nicht im 1. Timotheus, im 3. Kapitel durch Paulus wissen lassen, wie wir als Männer und Frauen im Hause Gottes wandeln sollen? Auch wenn alles um uns herum so wechselhaft ist und immer wieder andere Normen modern werden und auch die Lebensumstände, in denen wir alle so verschieden leben, sich verändern, Gott sei Dank, seine Werte, seine Vorstellungen und seine Ordnungen sind über alle Zeiten immer die gleichen geblieben. Und das ist es eben, auf was wir uns verlassen können. Das ewige Gültigkeit hat und vor allem, das ihm gefällt. Und wir alle, die wir auf dieses Gotteswort hören und es ernst nehmen, die haben wir alle schon den Segen, der daraus kommt, erfahren. Nehemia sagt im 9. Kapitel, Vers 13, eindeutige Regeln gibst du, o Herr, Gesetze, auf die man sich verlassen kann, mit guten Vorschriften und Geboten. Gott möchte, dass auch wir heute noch ein erfülltes Leben haben, dass wir eigene Entscheidungen treffen und erkennen können, was gut für uns ist. Und wir müssen lernen, Gottes Plan und Absicht gerade für uns Frauen zu verstehen. Und das will sicher die Elsa in ihrem Buch auch uns zeigen. Das ist auch eine Hilfe. Er will uns in seinem Wort zeigen, wie reich und vielfältig das Leben von uns Frauen sein kann. Und unsere Verantwortung als Frau kann auch über unser Heim und die Kindererziehung darüber hinausgehen. Namentlich werden im Alten Testament einige Berufe genannt, Arbeiten und Stellungen, die von Frauen wahrgenommen wurden. Amme, Hebamme, Wärterin, Hirtin, Pflegerin, Richterin, Prophetin und sogar Königin. Frauen vom Volk Israel arbeiteten sowohl beim Bau der Stiftshütte als auch beim Wiederaufbau der Stadtmauer unter Nehemia. Wir haben jede Menge Beispiele in der Bibel von Frauen, deren Leben eine große Auswirkung auf die Geschichte der Menschheit hatte. Ich erinnere euch zum Beispiel an Elisabeth, die Mutter Johannes des Täufers, oder denkt an Hannah, die Mutter von Samuel. Denkt an Miriam, die mithalf, ein großes Volk zu führen, oder an Dorcas, die häusliche Verpflichtungen hatte und Verantwortung trug, oder zum Beispiel an Priscilla, die sehr eine große Rolle spielte bei der Verbreitung des Evangeliums in Europa, oder an Deborah, die Richterin im Alten Testament. Alle diese Frauen, die ich genannt hatte und die auch ungenannten, sie haben alle eines gemeinsam, nämlich sie gaben Gottes Plan in ihrem persönlichen Leben Vorrang. Alle diese Frauen waren einflussreiche Frauen ihrer Zeit. Durch ihre Hingabe an Gott beweisen sie uns, zu welchen Höhen eine Frau sich erheben kann, wenn sie sich dafür entscheidet, Gott zu vertrauen und sich unter seine Ordnungen zu stellen. Alle diese Frauen waren eben Frauen, die sich entschieden hatten, ihrem himmlischen Vater zu lieben und ihren Mitmenschen zu dienen, als dem Herrn, wie später Paulus das sagt. Die Lebensumstände von uns Frauen, die haben sich in den vergangenen 2 Jahrtausenden wahrhaftig verändert. Und gerade durch das Evangelium unseres Herrn Jesu wurde sehr viel zugunsten von uns Frauen bewirkt. Christus machte keine sensationellen Statements über die Gleichwertigkeit von Frau und Mann in einer Zeit, als die kulturellen Bedingungen von einer Art waren, dass man Frauen im Judentum wie im Heidentum, also auf die herabsah. Nein, er tat viel mehr. Durch sein Verhalten den Frauen gegenüber zeigte er, dass er sie liebte. Und ich denke, wir Frauen profitieren heute noch von dieser Liebe Jesu. Das ist hoffentlich uns allen bewusst und macht uns Gott gegenüber sehr dankbar. Heute stehen wir Frauen zwischen Tradition und zwischen Emanzipation, das heißt zwischen Beruf und Familie. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass man uns Frauen weismachen wollte, dass unser Leben unmöglich glücklich und erfüllt sein könnte, wenn wir den 3 Ks nachlaufen. Das heißt, für Küche, Kinder und Kirche uns engagieren. Und was haben die Frauen doch, die das glaubten, dieses befreite Leben sich so anders vorgestellt und so einfach? Doch was las ich am 27. Februar dieses Jahres in unserer Tageszeitung? Da stand ganz groß und breit, und unsere Tageszeitung in Augsburg ist eine der größten in der Republik, sie hat fast 1 Million Auflage, Kinder bedeuten mehr als Karriere. Und das sind, ich lasse euch den Artikel da liegen nachher, da wird von Gabi Bauer, der Tagesthemenmoderatin, oder von Petra Gerstner, der Nachrichtensprecherin, oder Birgit Schrowange, werden Auszüge und Interviews gebracht. Plötzlich wird modern, Kinder bedeuten mehr als Karriere. Ihr seht, bei dieser Aussage sehen wir ganz deutlich eine Veränderung des Zeitgeschmacks. Anderes will modern werden, auch wenn es ganz langsam vonstatten geht. Doch wie sieht meine Lebenssituation aus, bevor wir kamen, oder wie sieht sie aus, wenn wir nachher nach Hause kommen am Freitag? Vielleicht haben wir Stress am Arbeitsplatz, zu Hause einen ungemachten Haushalt. Die Erwartungen der Kinder sind sehr, sehr groß und die Wünsche des Ehemanns nehmen kein Ende. Und bei alledem sollen wir auch noch an uns selbst denken und unseren Fitness nicht vergessen. Da stellt sich doch zwangsläufig uns die Frage, sollten oder dürfen wir als gläubige Frauen im Beruf stehen, vor allem wenn wir Kinder haben? Ja, das war eine Frage. Als ich die las, da war es mir ganz anders. Auf dürfen gläubige Frauen im Beruf stehen? Da können wir grundsätzlich mit Ja antworten. Denn nirgendwo in der Schrift finden wir ein klares Wort der Verneinung. Gott liebt tüchtige Menschen. Er will uns Menschen nicht untätig sehen, sondern tätig. Gott will von uns Menschen keine Passivität, keine Ziellosigkeit und er will auch keine Planlosigkeit. Und lesen wir nicht schon im ersten Buch Mose, 1. Kapitel, Vers 28, er segnete die Menschen und sagte zu ihnen, vermehrt euch, breitet euch über die Erde aus und nehmt sie in Besitz, ich setze euch über die Fische, die Vögel und alle Tiere und vertraue sie eurer Fürsorge an. Ich erinnere euch an Lydia, die Purpurkrämerin, wie tüchtig sie war, an Priscilla, die Frau von Aquila, die Zeltmacher und Unternehmer, und ich denke an die ausgesprochen tüchtige Frau in Sprüche 31. Gott hat auch uns Frauen Gaben und Fähigkeiten gegeben, die wir nutzen, ja, mit denen wir wuchern sollen. Und das Gleichnis im Lukas im 19. Kapitel hat auch nicht Gott nur zu den Männern gesprochen, von den anvertrauten Funden. So können wir auch als gläubige Frauen Gott und Jesus im Beruf dienen. Unser Dienst kann in jedem Beruf, der ohne Sünde ausgeübt wird, geschehen. Es gibt für uns keine heiligen und unheiligen, das heißt weltlichen Berufe, sondern jede Tätigkeit, sofern sie im Namen unseres Herrn Jesus getan werden kann und getan wird, ist Beruf. Und daher kommt das Wort Berufung. So kann ich auch als Christin in jedem Beruf dienen und auch darin Gottes Gebote halten und Liebe üben. Die Antwort, ob wir im Beruf stehen sollen und wie viel wir arbeiten, ja, diese Antwort, die musst du dir selber geben. Die kann ich dir nicht abnehmen und keiner von uns. Ich denke, ihr Kieler Schwestern habt mir diesen Vortrag anvertraut, weil ihr mich als moderne Frau seht, mehr oder weniger, die aber auch Jahrzehnte voll im Arbeitsprozess stand und immer noch steht. Mein Geschäftstag oder ja, meine Geschäftswoche hat immer noch 40 Stunden. Und wir sind inzwischen ein wirklicher Familienbetrieb. Alle meine Kinder, auch meine zwei Schwiegertöchter arbeiten und 7 allein von unseren 14 Leuten tragen alle denselben Namen. Meine persönlichen Lebensumstände, die haben diesen Kraftakt erfordert. Und ich denke, es war ein ausgesprochener Segen für mich ganz persönlich, dass mein Josef und ich kurz nach unserer Hochzeit vor 35 Jahren gläubig wurden. Ich hatte also einen Chef, der zugleich auch mein Ehemann ist und der nicht nur mich, sondern auch Gott von ganzem Herzen liebte und versuchte, nach seinen Ordnungen zu leben. Ihr seht, ich hatte ideale Voraussetzungen für so eine Kombination von Gemeinde, Familie und Beruf. Doch ich möchte euch auch wissen lassen, dass die Belastungen, die dadurch entstanden, mich manchmal zu erdrücken drohten. Und ich im Herzen oft dachte, ich sehne mich nur Hausfrau und Mutter zu sein. Was immer du für eine Entscheidung auf die Frage, ob du trotz Ehemann und Kinder in ein Arbeitsverhältnis eintreten sollst, dir geben wirst, ich denke, von unbedingter Wichtigkeit ist, richtige Prioritäten zu setzen, nämlich als erstes das Reich Gottes, trachte zuerst, als zweites dein Ehepartner, denn dem hast du versprochen, dein Leben mit ihm zu verbringen, drittens die Kinder und viertens der Beruf. Stell dir unbedingt folgende Fragen. Ist dein Ehepartner mit deiner Entscheidung zu arbeiten einverstanden? Wenn nicht, ich sage dir, es kommen Spannungen. die können über deine Kräfte gehen. Stell dir die Frage, kommen die Kinder zu kurz? Bin ich zu Hause, wenn sie aus der Schule oder dem Kindergarten kommen, um mit dir das Erlebte zu teilen? Welche Person betreut deine Kinder und welchen Einfluss übt sie auf deine Kinder aus? Kann ich überall die volle Leistung bringen, mein Bestes geben, in der Gemeinde, in der Familie, im Beruf? Habe ich durch den zeitlichen Mehraufwand einerseits Entlastung im Haushalt, eventuell durch meinen Ehepartner oder die Haushaltsgehilfin oder Maschinen? Denk drüber nach. Bedenke ich den Kosten-Nutzen-Faktor? Das heißt, ist die Betreuung der Kinder aufwendiger als mein Verdienst? Habe ich von Gott die körperliche Kraft bekommen, dreigleisig zu fahren? Das heißt, Gemeinde, Familie, Beruf und immer die Gemeinde an erster Stelle? Vernachlässige ich durch mein Arbeiten die Belange des Reiches Gottes? Bin ich einfach abgeschafft und versäume dadurch die Versammlungen? Übe ich nach wie vor Gastfreundschaft? Stell dir die Frage, nehme ich Hektik und Stress auf mich, nur um nichts zu versäumen, auch an Wohlstand oder um mich selbst zu verwirklichen? Ich denke, es gäbe noch viel mehr Fragen. Haben wir uns aber entschieden zu arbeiten und werden wir vielleicht später einmal, Jahre danach, nach unseren Erfahrungen gefragt in dieser Zeit, da kann wahrhaftig manchmal Selbstkritik aufkommen. Wir haben uns oft zu wenig Zeit genommen, um wirklich vorher nachzudenken, was für Folgen unsere Berufstätigkeit mit sich bringt. Viele Erlebnisse mit den Kindern wurden dadurch für immer versäumt. Nur um vielleicht Karriere zu machen, den Lebensstandard zu erhalten oder gar zu erhöhen oder einfach nur in, das heißt modern zu sein. Chancen, in den ersten Lebensjahren die Kinder zu prägen und Werte zu setzen, die gehen dir für immer verloren. Vielleicht, weil deine Karriere dir wichtiger war. Was unsere Kinder am meisten brauchen, ist Zeit, Gespräche und vor allem Liebe. Und das heißt Menschen, die sie wichtig nehmen und die auch in den Sturmzeiten ihres Lebens bei ihnen stehen und mit ihnen gehen. Und das gilt nicht nur für kleine Kinder, sondern auch noch für Pubertierende. Und ich denke, auch wir Großmütter, die wir hier sitzen, sind auch gefordert. Jede Frau sollte ihre eigene innerste Motivation zu diesem Schritt prüfen. Warum will ich in den Beruf? Suche ich meine Anerkennung außerhalb der Familie? Beuge ich mich dem Druck der Gesellschaft, in der das Dasein von Hausfrau und Mutter immer noch so unattraktiv ist? Keine Frage, ihr wisst es, es gibt Frauen, die wirklich aus finanziellen Gründen mitarbeiten müssen. Betonung auf müssen. Und die Not dieser oft alleinerziehenden Mütter, die inneren Zerreißproben, die sie auf sich nehmen müssen, diesen Balanceakt, den sie da vollführen müssen, der musste uns eigentlich immer deutlicher zu Bewusstsein kommen. Ist meine Lebenssituation aber so, dass ich als gläubige Frau im Beruf stehe, da stellt sich mir zwangsläufig die Frage, wie kann ich das Gleichgewicht halten zwischen Haushalt und außerhäuslichen Verpflichtungen? Wie schaffe ich den Spagat zwischen Beruf und häuslicher Unterordnung im sanften und stillen Geist? Wer von euch kann Spagat, der hier ist? Ja, wunderbar. Die Ulla kann Spagat. Also, ich habe danach geguckt. Spagat ist ein Begriff, der aus der Gymnastik kommt und aus dem Ballett. Und ihr alle wisst, das ist wahrhaftig keine leichte Übung, sonst würden ja da mehr Finger hochgehen. Es ist also für uns Menschen unmöglich, von Natur aus so eine Haltung einzunehmen. Im Duden steht, Spagat bedeutet, beide Beine bilden eine Linie. Und das ist anstrengend und tut sehr weh. Und wenn man diese Übung übt, da muss man normalerweise die Zähne aufeinander beißen. Und die Kieler Schwestern haben mir diese Frage gestellt, wie schaffe ich den Spagat zwischen Beruf und häuslicher Unterordnung, Betonung auf sanften und stillen Geist? Der Spagat ist zu schaffen, wir sehen es ja, eine kann ihn. Und wenn man diese Übung beherrscht, da kann Freude aufkommen. Sie lacht, die Ulla, vor allem, weil sie die Einzige ist. Tatsächlich, es gibt in der Schrift eine Frau, die diesen Spagat beherrscht hat. Zwischen Haushalt und außerhäuslichen Verpflichtungen. An wen meint ihr, denke ich? An die Frau in den Sprüchen 31. Ich bitte euch, wir kennen diese Dame. Sie begegnet uns immer wieder und gerade uns Frauen. Ich bitte euch, sie trotzdem irgendwann in dieser Woche wieder zu lesen. Sprüche 31. Sie, diese Frau, ist anscheinend locker, bereit und ohne gebührenden Stress diese Übung zu vollführen. Diese Frau aus Sprüche 31, sie wendet sich ihren Verpflichtungen mit Freude und Dankbarkeit zu. Sie ist tüchtig und selbstbewusst in der Welt des Geschäftes wie auch in der Gesellschaft. Und sie braucht sich nicht zu verstecken, wie sie ihr Heim und ihre Familie managt. Ihr Fleiß bringt sie sogar und auch ihrem Mann Anerkennung ein. Und ihr Weitblick bei der Arbeit in und außerhalb des Heims, der wird gleichermaßen belohnt. Aber das Größte, das sie auszeichnet, das finden wir in Vers 30. Da steht geschrieben, ganz kleiner Satz, man überliest ihn fast. Sie nimmt Gott ernst. Das ist ihr Geheimnis. Ihr Beispiel sollte uns dazu ermutigen, Gottes Plan für unser eigenes Leben zu suchen und wie sie eine Frau zu werden, die nach Gottes Ordnungen lebt, damit er verherrlicht wird. Das werden wir nicht über Nacht erreichen. Wir brauchen unser ganzes Leben dazu. Aber Schritt für Schritt, wenn wir üben, dann können wir Frauen werden, als die Gott uns haben will, wenn wir uns von ihm dabei helfen lassen. Und vergessen wir doch nicht, andere Frauen, die uns auf dem Weg begleiten, zu ermutigen, zu dieser Nachfolge. Eine andere Frage wurde mir gestellt. Siehst du einen Widerspruch zwischen im Beruf erwartetem Durchsetzungsvermögen und erlangter Entscheidungsfreudigkeit auf der einen Seite und häuslicher Unterordnung im sanften, stillen Geist? Ihr müsst wahnsinnig überlegt haben. Das ist eine Frage. Es ist wahr. Wenn wir im Beruf stehen, und vor allem, wenn wir eine verantwortliche Position innehaben, dann haben wir wirklich gelernt, Durchsetzungsvermögen zu haben. Das hört sich so schlimm an, aber es heißt eigentlich nichts anderes, als dass wir gelernt haben, zu stehen. Dass wir belastbar sind, dass wir widerstandsfähig sind und dass wir vor allem Beharrlichkeit an den Tag legen. Wir haben auch in dieser Position gelernt, mit der Zeit Entscheidungen zu treffen, freudig, entschlossen, etwas ins Rollen zu bringen, nicht zu lamentieren und zu sagen, ist doch egal oder ich weiß nicht. Nein, wir müssen Stellung beziehen mit einem klaren Ja oder Nein. Das ist ja Jesu Lehre. Eure Lehre sei Ja oder Nein. Doch auf der anderen Seite dieses Spagats, da steht die häusliche Unterordnung im sanften und stillen Geist. Was für eine Diskrepanz. Unterordnung. Ein unmodernes Wort. Und doch brandaktuell. Ist es uns möglich, Unterordnung als ein Geschenk zu sehen? Ein Lebensstil, den Christus von uns fordert? Aber wozu sollen wir uns unterordnen? Aus welchen Gründen legt Gott so viel Wert darauf, dass wir in gegenseitiger Achtung und Hingabe leben? Denn wer in dieser Lebensordnung lebt, der nimmt eine dienende Haltung ein, die Jesus uns vorgelebt hat. Im 1. Petrus, im 3. Kapitel, gibt uns Petrus darüber Auskunft, wie die Frau nach Gottes Willen an ihrem Platz ihr Ziel erreicht. Da heißt es nämlich, auf diese Weise haben sich auch früher die frommen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten. Sie haben sich ihren Männern untergeordnet. Hier haben wir Frauen den Schlüssel, der uns zu den Schatzkammern Gottes führt, in denen alles liegt, was wir brauchen. Es heißt nämlich, wir sollen Frauen sein, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen. Natürlich dürfen und sollen wir unsere Gedanken und Wünsche unseren Männern mitteilen, aber hören wir doch endlich auf, unseren Kopf durchsetzen zu wollen. Das ist es, was Unterordnung bedeutet. Ich stelle mich unter eine andere Person, um ihr die Möglichkeit zu schaffen, die sie sonst nie hätte. Dieses Verständnis von Unterordnung enthält doch nicht den geringsten Hinweis auf Schwäche, Versklavung, Unterwerfung oder Unterdrückung. Nein, ich denke ganz im Gegenteil. Große Stärke ist erforderlich, um mich unterzuordnen. Welche Gedanken kommen dir bei dem Wort Unterordnung? Empfindest du diese Ordnung Gottes als Schutz? Oder siehst du dich als Befehlsempfänger? Traue ich Gott wirklich zu, dass er bei dieser Ordnung, die er uns gibt, dass er mich nicht zu kurz kommen lässt? Denken wir doch immer wieder daran, in der Freiwilligkeit des Dienens und des Unterordnens erlischt das Gefühl, unterdrückt zu sein. Und übrigens, alle Männer, die das Haupt ihrer Frau sein wollen, stehen in höchster Verantwortungsposition. Zum Beispiel, Gott forderte zuerst von Adam Rechenschaft, obwohl Eva ihm die Frucht gegeben hatte. Wenn wir uns unseren Ehemännern unterordnen, dann geben wir ihnen die Verantwortung, die geistlichen Ziele und die geistliche Identität unserer Familie zu prägen. Haben wir nun diesen sanften und stillen Geist, den wir haben sollten? Petrus erinnert uns im 3. Kapitel und sagt, dass unser Schmuck nicht äußerlich sein soll mit Haarflechten und Ketten und prächtigen Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften, stillen Geistes in Vers 4. Durch diese Verse will uns Gott erinnern, dass es nicht auf den äußeren, sondern dass es auf den verborgenen Menschen ankommt, eigentlich auf das eigentliche Wesen des Menschen. Und da wird nicht von einer Vernachlässigung des Äußeren oder einer Verachtung des Leibes geredet, aber Petrus redet von einer verhängnisvollen Überbewertung des Äußeren. Und ist das nicht topmodern? Es ist doch alles aufs Äußere heute ausgerichtet. Ich denke, über diese Verse nachzudenken ist angebracht. Wir sollen Frauen sein, Menschen des Herzens. Das heißt, wir sollen ein Mensch sein, der vom Herz her geprägt wird, wie diese Stelle sagt. Und wenn wir das mit Gottes Hilfe anstreben, dann sind wir Frauen, die warmherzig werden, fürsorglich und treu. Uns kennzeichnet nicht ein berechnender Verstand, nein, sondern unser mitfühlendes Herz soll Ausdruck sein unseres Wesens. Denn dann kann sich in unserem Heim viel Liebe und Wärme und Verstehen, nicht nur dem Ehemann, sondern auch den Kindern und auch den Gästen gegenüber, sanftmütig kann auch freundlich heißen. Und in dieser Stelle heißt es, dass der Heilige Geist sanft machen will, den Geist der Frau. Gemeint ist nicht ein passives Wesen der Frau, nein. Geist ist eigentlich immer aktiv. Aber nicht nur das Herz will er prägen, sondern er will auch ihren Geist prägen, damit sie ihre Aufgaben durchdenkt, damit sie Zucht und Ordnung hält und ihrem Mann gegenüber das Notwendige gegenüber wird. Nur ein sanftmütiger und ein stiller Geist, der wird Streitigkeiten mit dem Mann ausweichen. Er wird Versöhnung anstreben und er kann nur Vergebung schenken. Verständigung zwischen Familienmitgliedern suchen und die Kinder mit Wärme erziehen. Damit hat sie eine wirkliche innere Schönheit und übt einen großen, mächtigen Einfluss aus, der auch über die Familie hinausgehen kann. Sarah, heißt es in diesen Versen weiter bei Petrus im 3. Kapitel, Sarah gehorchte. Und das bedeutete Einordnung in den Lebensweg ihres Mannes Abraham, bewusstes Mitgehen auf einem ungesicherten Weg aus Haran in das Land, das Gott ihnen zeigen wollte. Und Sarah nannte ihren Abraham Herrn, und das bedeutete, dass sie seine Führungsrolle in der Ehe anerkannte. Für Sarah war es außerdem ein Ausdruck der Anerkennung ihres und Achtung ihres Mannes. Wir sind Sarahs Töchter, steht dort geschrieben in Vers 6. Wenn wir Gutes tun und uns durch keine Drohung einschüchtern lassen. Das Leben des Abrahams, das war für die Sarah wahrhaftig reich an Einschüchterung und Schrecken. Erinnert euch zum Beispiel an den Auszug aus Haran, die Opferung des Isaks und so weiter. Der Schmuck des sanften und stillen Geistes muss mit der Unbeirrbarkeit im Glauben verbunden sein, um solch ein spannungsreiches Leben aushalten zu können. Ihr seht, wir können den Spagat schaffen. Lasst uns daran üben und lasst uns Gott bitten, uns zu helfen, seinen Willen zu suchen und in allen unseren Lebenssituationen alles in seine Vaterhände zu legen. Er will uns dabei helfen, in Anfechtungen sanftmütig zu bleiben, ruhig inmitten des Aufruhrs. Und Gott will uns helfen, den Wünschen anderer nachzugeben, Beleidigungen und Kränkungen zu ertragen. Gott kann uns alles geben, was wir brauchen. Seine Kraft und den Mut, immer wieder unser Leben neu zu ordnen, uns nach Gottes Ordnungen zu orientieren und von dort her unser Leben zu gestalten, dabei möge uns Gott helfen. Amen.